ARD.
In Polen.
Witam, witam, serdecznie witam. Hier ist Martin Adam, euer Polen-Korrespondent aus Warschau. Wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann denkt ihr vielleicht, hä? Was macht der jetzt da? Denn eigentlich, stimmt, bin ich gar nicht da. In Polen ist noch in der Sommerpause, meine Kollegin Christine Joachim ist unterwegs. Aber hier in Warschau gibt es gerade etwas zu feiern. Und deshalb dachte ich, vielleicht habt ihr Lust auf eine kleine Sommerüberraschung aus Polen. Christine und ich sind ja viel unterwegs gewesen in Warschau. Überall, wo es etwas Interessantes zu sehen und wenn möglich auch zu essen gibt, da waren wir. Und vielleicht erinnert ihr euch, in einer der ersten Folgen haben wir mein polnisches Lieblingsessen an einem meiner polnischen Lieblingsorte gegessen. Sapiekanki auf dem Warschauer Kulturpalast. Obendrauf, das ist dieser riesige Turm im stalinistischen Zuckerbäckerstil in der Mitte von Warschau. Kann man gar nicht übersehen. Und dieser Kulturpalast, der wird jetzt 70 Jahre alt. Mit Kuchen und Geburtstagsfeier. Also bin ich nochmal hingefahren und habe mir dieses gigantische Gebäude mal genauer angeschaut. Und siehe da, das ist eine richtige Stadt in der Stadt. Das Ding ist so groß, da sind so viele Menschen drin, das haut mich immer wieder um. Dorota Zmarzlak ist die Palastchefin und die hat mir erzählt, wenn man jeden Tag ein neues Zimmer im Kulturpalast betritt, dann braucht man fast 25 Jahre, um die alle gesehen zu haben. Es ist völlig absurd. Und deshalb nehme ich euch jetzt mit in diesen Ameisenbau aus Beton und Stahl mitten in Warschau. Was in Polen politisch los ist und, Spoiler, es ist eine Menge passiert, das besprechen wir dann wieder in einer Woche in der nächsten regulären Folge von In Polen am Donnerstag. Und wie immer für Umme in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Jetzt aber viel Spaß im Warschauer Kulturpalast. Großes Haus, steinernes Denkmal, schießt mit seiner Spitze in den Himmel, singen Mitte der 80er die polnischen Punks von Deserter in Pałac, der Palast. Gemeint ist, das verstehen damals alle, der Pałac Kultury i Nauki, der Palast der Kultur und Wissenschaft, der steinerne Turm in der Mitte von Warschau. 237 Meter hoch, auf einer Fläche von 5 Hektar. Mit 4 Gebäudeflügeln, ein Koloss im stalinistischen Zuckerbäckerstil. Bei seiner Eröffnung 1955 war er das zweithöchste Gebäude Europas und eine politische Machtdemonstration. Das Zentrum Europas zerschmettert mit der Faust des Kommunismus, singen Deserter ins Mikrofon. Und wie gern würden sie das Ding in die Luft sprengen. Ende Mai sprinten Feuerwehrleute im Treppenhaus des Kulturpalasts nach oben, auf Zeit. Gefolgt von Menschen in bunten Sportoutfits mit Laufschuhen. In Warschau findet der Palastlauf statt, ein Wettrennen, nur nicht nach vorn, sondern nach oben. 793 Stufen bis auf die Aussichtsplattform im 30. Stock. Den Palast in die Luft sprengen will hier niemand mehr.
Es ist etwas ganz Besonderes, vor allem zum 70. Jahrestag des Palastbaus. Im 11. Stock hatte ich meine erste Krise, aber wenn man dann oben ist, dann ist es großartig. Man bekommt Flügel. So eine Ziellinie gibt es in ganz Polen nur einmal.
Kult, 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 Pałacu Kultury.
Das ist Kult. Der Kult des Kulturpalastes. Für mich ist es ein Wegweiser in die ganze Welt, denn wenn man hierher kommt und die letzte Etage erreicht, bietet sich ein Panorama von Warschau, von Polen, von der Welt. Der Palast ist von 1955, ich von 1956. Ich bin sehr glücklich.
So beliebt war der Palast nicht immer. Wo ist Warschau am schönsten, fragt ein alter polnischer Witz. Antwort: oben, auf dem Kulturpalast. Warum? Weil man dort den Kulturpalast nicht sehen muss. Seit 70 Jahren steht er nicht nur im Zentrum der Stadt, er ist das Zentrum. Mehrere Theater, Museen, ein Kino, eine Schwimmhalle, ein riesiger Kongresssaal, Teile der Stadtverwaltung und eine Hochschule, Bars, Cafés. Der Palast ist eine Stadt in der Stadt. Bis heute zugleich geliebt und gehasst. Fragt man nach der Abneigung, danach, warum der Wunsch, das ganze Haus einzureißen, bis heute nicht ganz verstummt ist, landet man bei alten Fernsehnachrichten aus den 50er Jahren.
Im Zentrum Warschaus, auf dem großen Gelände, das für den Bau des Palastes der Kultur und Wissenschaft bestimmt wurde, verschwinden die letzten Spuren des Krieges und der Ruin. Die Überreste der alten Stadtmitte des kapitalistischen Warschaus. Brüderliche Hände, die Freiheit gebracht haben, bauen heute das hervorragendste Gebäude des neuen Warschau.
Die brüderlichen Hände kommen aus der Sowjetunion. Viele Polinnen und Polen würden damals lieber das kapitalistische Vorkriegs-Warschau wieder aufbauen. Denn zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war das Land nicht nur von Nazi-Deutschland überfallen worden. Gemäß der geheimen Abmachung zwischen Hitler und Stalin war zwei Wochen später auch die Rote Armee einmarschiert. Als das Bündnis zwischen Faschisten und Kommunisten zerbrach, ließ Stalin nach Westen marschieren und auf dem Weg nach Berlin gleich auch Polen besetzen. 1944 hatte die polnische Untergrundarmee im Warschauer Aufstand versucht, wenigstens die Hauptstadt von den Deutschen zu befreien. Aber die brannten Warschau nieder, ermordeten mindestens 150.000 Menschen und flüchteten dann vor den Sowjets. Die standen bereits auf der anderen Weichselseite und präsentierten sich später als Befreier. Die Warschauer Altstadt wird nach dem Krieg wieder aufgebaut. Im Stadtzentrum aber kommen 1952 die Bulldozer. Wo bisher 170 Wohnhäuser standen, soll jetzt Stalins Geschenk entstehen. Der Palast der Kultur und Wissenschaft, das neue Zentrum und eine klare Ansage, wer ab jetzt die Macht hat.
Den ganzen Tag lang strömen die Einwohner der Hauptstadt in Massen her. Mit enormem Interesse und herzlicher Freude schauen sie zu, wie von Tag zu Tag die ersten Stockwerke des schönsten Denkmals der polnisch-sowjetischen Freundschaft wachsen. Des großen sowjetischen Geschenks für unsere Warschauer.
Entworfen wird der Palast vom sowjetischen Architekten Lew Rudniew nach dem Vorbild der sogenannten Sieben Schwestern in Moskau. Gigantische, mit Türmchen, Spitzen und etlichen Seitenflügeln versehene Gebäude im Stil des sogenannten sozialistischen Klassizismus. Rudniew hatte schon bei den Schwestern mitgebaut, jetzt plant er in Warschau die achte, wenn auch kleinere. Trotzdem so hoch über der restlichen Stadt, dass das Gebäude wie ein Leuchtturm kilometerweit sichtbar ist. Alte Aufnahmen aus den oberen Stockwerken wirken wie Fotos aus einem Flugzeug. Zur Einweihung am 22. Juli 1955 übergibt der Botschafter der Sowjetunion, Ponomarenko, den symbolischen Schlüssel an Premierminister Zyrankiewicz.
Genosse Ponomarenko überreicht dem Genossen Zyrankiewicz unter dem kaum zu beschreibenden Enthusiasmus der versammelten Menschen den Schlüssel zum Haupteingang. Genosse Zyrankiewicz hebt das rote Kissen hoch und zeigt den Versammelten den goldig glänzenden, schön hergestellten Schlüssel.
70 Jahre später ist die Sowjetunion zusammengebrochen. Ponomarenko und Zyrankiewicz sind lange tot, aber der goldene Schlüssel ist noch da. Er findet sich hoch oben im 31. Stockwerk, in einer kleinen Ausstellung neben rot bespannten Klappsesseln aus dem Herzen des Palasts, dem Kongresssaal. Die runde Halle mit fast 3000 Plätzen war damals eine hochmoderne Bühne für die Großveranstaltungen der Sozialistischen Einheitspartei, erzählt Jerzy Kopetowski, der die Ausstellung kuratiert hat.
Die Sitze verfügen über ein Audiosystem und es war möglich, einen Kopfhörer für die Simultanübersetzung anzuschließen.
Kopetowski zeigt auf einen besonderen Sitz mit eigenen Lautsprechern und einem kleinen verschlossenen Kasten. Den Schlüssel dafür hatte der Geheimdienst.
Es gab hier die Möglichkeit, am Sitz das Mikrofon vorn abzustellen, falls jemand etwas Interessantes sagen wollte und nicht das, was von ihm erwartet wurde.
Live-Zensur direkt aus dem Saal. Gefährlicher als politischer Abweichler war aber Besuch aus dem Wilden Westen. Marlene Dietrich stand hier auf der Bühne und 1967 die Rolling Stones. Rolling Stones przyjechali tylko na jeden dzień. In Polen ging es nicht ganz so streng zu wie zur selben Zeit in der DDR. Westgeld war trotzdem knapp, also bezahlte man die Stones der Legende nach statt in Devisen mit einem Eisenbahnwaggon voll Wodka. Im Ausstellungsraum nebenan zeigt Jerzy Kopetowski auf zwei verbeulte, mit Betonresten verklebte Schubkarren.
Die beiden haben wir in einem Raum im zweiten Untergeschoss des Kulturpalasts entdeckt. Ein Raum, der seit der Eröffnung zugemauert und versiegelt war. Wir haben ihn erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal betreten und zwischen Schutt und Sand die beiden Schubkarren gefunden. Das heißt, da war jemand der Meinung, die Arbeit sei jetzt vorbei.
Karre stehen gelassen und eingemauert. Von Bauarbeitern, die oft nicht freiwillig hier waren, sondern zwangsverpflichtet wurden. Dorota Zmarzlak ist freiwillig hier. Seit einem Jahr ist sie die Chefin, die Palastdirektorin. Eine Traumstelle, sagt sie.
Das ist doch ein Stellenangebot, das man nicht ablehnen kann. Am besten hat das mein Kind zusammengefasst, als klar wurde, dass ich im Kulturpalast arbeiten würde. Mama, du wirst nicht im Zentrum arbeiten, du wirst das Zentrum sein. Und genau dieses Gefühl begleitet einen bei der Arbeit im Palast.
Der Weg zu Dorota Zmarzlak führt durch riesige, vergessen wirkende Marmorsäle mit Kronleuchtern in der Größe von Kleinwagen, 9000 Räume, Säle und Kammern gibt es im Palast, erzählt sie. Würde jemand jeden Tag einen neuen Raum betreten, bräuchte er fast 25 Jahre, um sie alle gesehen zu haben. Und auch sie weiß natürlich, dass zwar jeder in Polen und alle Touristen, die in den vergangenen 70 Jahren Warschau besucht haben, vor allem den Kulturpalast in Erinnerung behalten, er aber bei weitem nicht von allen so geliebt wird wie von ihr. Stalins Geschenk steht bis heute für viele Menschen für Unterdrückung, Besatzung und Folter.
Aber trotzdem wirft man Geschenke nicht weg, oder? Geschenke werden behalten. Kürzlich hat jemand den Palast so definiert, dass wir ja auch alle möglichen Narben am Körper tragen. Und das ist natürlich eine Narbe der Vergangenheit. Aber was wäre, wenn es den Palast nicht gäbe? Ich denke, Warschau wäre langweiliger. Das ist doch unser polnischer Eiffelturm. Er hat sich dauerhaft und komplett in die Skyline der Stadt eingeschrieben.
Der polnische Eiffelturm ist Dorota Zmarzlaks Welt. Die 2 Millionen Besucher pro Jahr, die vielen anderen Menschen, die jeden Tag herkommen, um in einem der 4 Flügel oder im Turm etwas zu erleben oder einfach ihrer täglichen Arbeit nachzugehen, das fasziniere sie immer wieder. Schön sei er nicht, der Palast, aber Warschau sei ja auch keine glatte, faltenlose Stadt. Sie zeigt auf einen Gebäudeplan an der Wand.
Sie können hier sehen, wie viele unterschiedliche Einheiten es gibt, vor allem Kultur im Kulturpalast. Rechts ist das Studiotheater an der Seite dieses Innenhofs, an der Außenseite das Puppentheater, dann das dramatische Theater, also 3 Theater schon gleich am Eingang. Weiter geht's mit der Kinotheka. Wenn man um den Palast herumgeht, kommt hier das Technikmuseum, dann die Kongresshalle, die gerade renoviert wird. Und von der anderen Seite der Palast der Jugend.
Alles toll, aber Dorota Zmarzlaks Lieblingsort ist hier nicht eingezeichnet. Mit dem Fahrstuhl geht es nach oben. Vorbei am 30. Stockwerk mit der Besucherterrasse, umsteigen im 33. in einen noch kleineren Fahrstuhl bis in den 40. Nach oben hin wird der Turm immer dünner. Und hier, auf der letzten Ebene unter der Spitze, ist er schon sehr dünn. Dorota Zmarzlak öffnet die Tür in den Warschauer Himmel.
Die Aussicht ist einfach unbezahlbar. Ein bisschen Freiheit so über allem, all den Problemen und Themen des Alltags. Warschau, der Himmel und ich.
Hierher kommt die Direktorin, wenn sie mal raus will. Gefahr, dabei die Zeit aus dem Blick zu verlieren, läuft sie nicht. Dorota Zmarzlak steht direkt unter einer der 4 riesigen Turmuhren. Die wurden erst im Jahr 2000 hier angebracht, erzählt sie, mitten in der Diskussion der Nachwendejahre, ob man den Palast nicht doch besser abreißen solle. Der damalige Warschauer Stadtpräsident wollte das ideologisch aufgeladene Gebäude lieber mit einer Funktion versehen, es zu einer Art zweitem Rathaus machen.
Die Uhr war der erste Schritt in diese Richtung. Paläste haben keine Uhren obendran. Rathäuser haben Uhren. Der Palast wurde also quasi domestiziert, gezähmt. Er ist lokaler geworden.
Um den Turm kreist ein Falke und schreit genervt. Er nistet über der Uhr an der Turmspitze und hat gerade Junge. Wer will, kann sie online per Webcam begutachten. Ihr Palast soll für die Warschauerinnen und Warschauer bis in die Spitze zugänglich sein. 40 Stockwerke weiter unten leuchtet eine Neonschrift. Pałac Młodzieży, der Palast der Jugend. Noch bevor das Hauptgebäude im Juli 1955 eröffnet wurde, gab es hier schon eine Anlaufstelle für die Kinder und Jugendlichen der damals oft noch Ruinenstadt. Heute ist der Jugendpalast eine Mischung aus Freizeitclub und Nachmittagsschule. Das knarzige Parkett ist so alt wie das Haus und malträtiert von Generationen von Kinderfüßen, als Bartłomiej Krynicki stolz durch die langen Gänge führt und vor einer Milchglastür stehen bleibt. Dahinter ist eine Schwimmhalle. Heller Granit, deckenhohe Fenster, schmale Ränge für die Zuschauer. Und an der Decke dieselben edlen Lampen wie vor 70 Jahren. Heute ist Krynicki der Direktor des Jugendpalasts. Vor 46 Jahren, mit 6, hat er hier schwimmen gelernt.
Ich bin hier aufgewachsen. Dieser 10-Meter-Turm, alles hier ist meine Kindheit. Diesem Ort verdanke ich das, was ich heute bin. Dass ich als Trainer die Juniorenmannschaft im Turmspringen begleiten durfte und mein größter Traum in Erfüllung ging, als ich in Paris bei den Olympischen Spielen dabei war.
Krynicki ist ein nüchterner Typ. Ausführlich kann er über das knappe Budget und Programmplanung für das laufende Jahr sprechen. In dem alten Schwimmbad wird er weich. Der Palast sei für viele Kinder das zweite Zuhause, für manche auch das erste, sagt er, und führt weiter. Treppe hoch, Treppe runter, mal durch ganz enge, dann wieder durch riesige Gänge. Hier eine große Turnhalle, wundersam versteckt, irgendwo im x-ten Stockwerk, da eine Bibliothek. Nebenan probt die Theatergruppe und von irgendwo hört man einen Kinderchor.
Es funktioniert und wird in der Stadt von Generation zu Generation weitergegeben. Den Palast der Jugend gibt es seit 70 Jahren. Und wir sind ein bisschen wie die Mafia. Unsere Absolventen sind überall. In den Ämtern, wir haben Schauspieler, Sänger, Berühmte und weniger Berühmte.
Und ganze Palastfamilien. Krynickis Stellvertreterin Anna Keppal ist hier Tanzlehrerin. Ihr Mann Piotr kümmert sich um die IT. Beide waren als Kinder hier und ihre Kinder wachsen wiederum heute im Palast auf.
Wir haben einen großen Freundeskreis, die auch alle Palastkinder waren und deren Kinder, genau wie unsere, auch hierher kommen. Nach all den Jahren riecht es hier immer noch gleich und wenn jemand nach Jahren zurückkommt und diesen Geruch wahrnimmt, dann kommen all diese Emotionen und Erinnerungen zurück. Viele haben dann Tränen in den Augen, wenn sie diese Treppen hinaufgehen, die gar nicht mehr so riesig sind, wie es damals als Kind schien.
Es sei wie Fahrradfahren, sagt ihr Mann. Wer als Kind hier war, kennt die verwinkelten Wege und findet sich auch Jahrzehnte später zurecht. Ihre Tochter Suja hilft inzwischen bei den Segelkursen mit. Ihr Sohn Bartek ärgert sich, dass er nebenbei auch noch zur Schule muss.
Dieses Jahr habe ich Kurse in Segeln, Modellbau, Englisch und Keramik. Nach der Schule bin ich ständig im Palast. Ich kenne hier mehr Leute als in der Schule. Wenn ich wählen müsste, würde ich im Palast bleiben.
Etwa 5000 Kinder melden sich jedes Jahr im Palast der Jugend an. Finanziert wird er zum größten Teil von der Stadt. Manche, die hier im Schauspielkurs anfangen, sagt Bartłomiej Krynicki, müssen später als Profis das Haus gar nicht verlassen. Sie treten in einem der Palasttheater auf. Einmal raus vor die Tür, eine halbe Umrundung des Hauses und sie sind im Teatr Dramatyczne, dem dramatischen Theater bei Mariusz Gulgas. Weil gerade keine Proben laufen, ist der große Theatersaal leer. Vizedirektor Gulgas führt durch die Ränge zu einem Raum, in dem heute Monitore und Rechner stehen, der aber ursprünglich geplant war als Privatloge für Josef Stalin.
Seine Loge hatte einen unabhängigen Zugang, sodass er sie vorbei am normalen Publikum betreten konnte. Die Loge war so platziert, dass er gut sichtbar war. Er sollte der eigentliche Star sein.
Sehen und gesehen werden. Nur hat der Sowjetführer seinen Plan nie umsetzen können. Stalin starb 2 Jahre vor der Eröffnung des Palasts. Gulgas zeigt auf den riesigen Kronleuchter in der Mitte des Saals. Stalin kam zwar nicht mehr vorbei, dafür andere Politprominenz, für deren Sicherheit gesorgt werden musste. Und im Kronleuchter befindet sich eine Wartungsplattform.
Der Legende nach haben die Sicherheitsbehörden einen Scharfschützen im Kronleuchter positioniert. 3 Tage später haben die Techniker bemerkt, dass da immer noch jemand im Kronleuchter war, weil er angefangen hat zu schreien. Er hatte Hunger, aber keine Anweisungen, seinen Posten zu verlassen. Also wollte er lieber Wasser und etwas zu beißen, statt seine Position zu verlassen. Die hatten ihn da vergessen.
Der Kulturpalast sei voll von solchen Geschichten, freut sich Gulgas. Auch er führt durch ein Labyrinth aus Gängen und zeigt dann auf eine Tür, die aussieht wie aus einem Märchenfilm. Sie ist ganz schmal und versteckt am Ende einer langen Treppe.
Dahinter ist das Kostümlager. Dass die Tür so klein ist, ist kein Zufall. Der Palast wurde sehr schnell in nur 3 Jahren gebaut, und zwar von 2 Seiten gleichzeitig. Einige Ebenen und Räume haben dann nicht zusammengepasst, als beide Seiten zusammenkamen. Manche Türen sind nur 1,40 Meter hoch oder wie diese hier 50 Zentimeter breit. Kurzum, wir stehen vor einem Fehler.
Manche Fehler sind kurios, andere gefährlich. Beim Verlegen des Parketts wurde ein Leim verwendet, der bei Wärme giftige Dämpfe abgibt. Und natürlich findet sich überall im Haus Asbest, das jetzt Stück für Stück entfernt werden muss. Aber das sei es wert, findet Mariusz Gulgas. Der Palast ist ein Ort für die Menschen, für die Kunst und damit auch für Skandale. Das war vor 3 Jahren auch im Theater Dramatyczne zu spüren. Die Regisseurin Monika Strzemka hatte damals die Hausleitung übernommen und als feministische Programmansage die Skulptur einer großen, goldenen Vulva im Foyer installieren lassen. Ein ausgestreckter Mittelfinger in Richtung der nationalpopulistischen Peace-Partei, die zu der Zeit regierte und kulturpolitisch eher auf patriotische Heldenerzählungen setzte. Der Aufschrei war groß. Die Peace versuchte Strzemka feuern zu lassen, scheiterte aber am Warschauer Freigeist. Inzwischen sind die Regisseurin und die goldene Vulva Vergangenheit, aber die Lust an Veränderung bleibt, sagt Gulgas.
Es ist ein besonderes Haus. Auch wenn es früher für etwas Böses stand, gehört es heute uns. Wir haben es mit Demokratie und positivem Denken erobert, sodass das Grau des Hauses langsam verschwindet.
Der größte Fan des Palasts aber findet sich noch eine Viertelumrundung um das Haus weiter. Im Warschauer Technikmuseum führt Jerzy Lemanski durch die Räume, vorbei am ersten in Polen produzierten Auto, Raketenmodellen und einem nachgebauten Bergwerkstunnel. Gerade hat Lemanski eine Ausstellung polnischer Radios kuratiert und berichtet ausführlich, wie wichtig das Radio sei, heute wie damals, als er hier angefangen hat.
Ich wollte schon als Kind hier arbeiten. Meine Freunde haben immer geschwänzt. Ich bin ins Technikmuseum gerannt. Als Kind habe ich schon gesagt, dass ich hier arbeiten werde. Und so ist es gekommen. Ich arbeite hier seit genau 39 Jahren. Ich habe nie woanders gearbeitet.
Dass Lemanski und der Palast tatsächlich ein ganzes Leben zusammen verbracht haben, beweist er mit einem großen Schwarz-Weiß-Foto neben einem zersägten Auto. Ein Fiat 126P, liebevoll Maluch genannt, der Kleine. Was in Deutschland der VW Käfer war oder später in der DDR der Trabant, war in Polen der Maluch, ein Kleinwagen, der das Land motorisiert hat. Im zersägten Maluch sieht man die simple Konstruktion. Auf dem Foto an der Wand, wie das Auto 1972 vorgestellt wurde. Vor dem Kulturpalast natürlich.
Es gab eine Zeit in Polen, da war die Hälfte aller Autos Maluchs. Ich wollte unbedingt dieses Foto hier haben. Damals hat mich mein Vater mitgenommen und gesagt, dass dort vor dem Kulturpalast ein in Polen hergestelltes Auto gezeigt wird. Es war nicht leicht, dahin zu kommen, weil eine Menschenmenge drumherum stand. Das war im Herbst 1972. Aber ich habe mich durchgedrängelt und konnte sogar reinschauen.
Jerzy Lemanski schaut gerührt auf das Foto. Es ist seine Kindheit, die hier ausgestellt wird. Als der Palast gebaut wurde, ging der Kalte Krieg gerade richtig los. Also wurden die Keller als Schutzräume gebaut, falls der Westen angreift. Der Boden sei wie eine Bunkerdecke, sagt Lemanski. Er halte bis zu 2 Tonnen Gewicht pro Quadratmeter aus. Praktisch, so kann das Museum heute auch einen kleinen polnischen Panzer ausstellen. Hatte Bartłomiej Krynicki im Jugendpalast die lange Geschichte des Hauses vor allem in Generationen von Kindern gemessen? Hatte Mariusz Gulgas im Theater sie als Reihe kultureller Erdbeben gesehen? So misst Jerzy Lemanski die Vergangenheit anhand technischer Parameter.
Ich bin überrascht, dass es Leute gibt, die den Kulturpalast abreißen wollen. Man muss die Russen nicht mögen. Aber es besteht doch kein Zweifel daran, dass das hier ein solides Gebäude ist. Finden Sie mir ein anderes Haus, in dem sich nach 70 Jahren noch 3 Meter hohe Holzfenster öffnen und schließen lassen, ohne dass sie sich verzogen haben. In dem die Toilettenspülungen so konstruiert sind, dass sie noch funktionieren und nicht ausgetauscht werden müssen. Das gibt es nirgendwo sonst.
Man könne doch Geschichte nicht einfach wegsprengen und den Kopf in den Sand stecken, empört er sich, bevor er irgendwo zwischen alten Motorrädern und raumfüllenden Urcomputern verschwindet. Draußen scheint die Sonne, eine Band spielt, Warschau ist auf einen Drink vorbeigekommen. Schaute der Kulturpalast anfangs auf alle anderen herab, wurde er in den letzten Jahrzehnten umstellt von modernen Wolkenkratzern aus Glas und Stahl. Er wirkt kleiner jetzt, wie ein alter Mann. Auf dem Platz Defilat, dem Aufmarschplatz vor dem Palast, finden keine Paraden mehr statt. Letztes Jahr wurde hier das neue Museum für moderne Kunst eröffnet, ein weißes Raumschiff als Gegengewicht zum Palast. Als Bauarbeiter den Platz aufgerissen haben, kamen noch mal kurz die Grundmauern der zerstörten Stadt zum Vorschein. Dann wurden hier Bäume gepflanzt und Wiesen angelegt. 70 Jahre nach seiner Eröffnung hat der Palast der Kultur und Wissenschaft eine neue Funktion bekommen. Der Turm in der Mitte von Warschau spendet jetzt Schatten für den Park. Aus Warschau, Martin Adam. Thank you.